meisten kennen mich von euch noch nicht, manche vielleicht schon, also die meisten ist jetzt falsch, mindestens 30 Leute kennen mich, mit denen durfte ich jetzt 2 Tage schon in Kötting sein und wir sind völlig überwältigt und super dankbar, wie treu ihr uns versorgt, wie ihr einfach für alles gesorgt habt und auch noch ermöglicht, dass wir quasi kostenlos hier sein können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind überreich beschenkt und ich musste irgendwie an Paulus denken, wie er von den Philippern umsorgt wurde. Danke. Danke für die Einladung. Wir sind in der Adventszeit und steuern auf den Geburtstag hin. Und wenn ihr so an den Geburtstag denkt, also anders, wenn ich an den Geburtstag denke, mache ich mir manchmal, wenn ich gut drauf bin, ein paar Gedanken über Geschenke. Und um irgendwie auf gute Geschenkideen zu kommen, macht es irgendwie Sinn, sich Gedanken zu machen über die Person. Also wie ist die Person, die Geburtstag hat? Und das ist der Bezug zu Advent dieser Predigt, mit der ich jetzt starten möchte. Titel: Erfüllt Leben. Also wohl, er füllt Leben. Und das ist der Grund, wieso wir erfüllt leben können. Konkreter Titel dieser Predigt: Entdecke, erkenne, erlebe. Jesus, das wahre Bild Gottes. Jetzt starten wir mit der Predigt. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel. Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben, drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisterkraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit sauerm Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ein Wunsch, den Goethe in seinem Faust ausdruckt. Eine Frage, auf die er eine Antwort sucht. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Goethe thematisiert die großen Themen Religion, Wissenschaft und Liebe und gibt direkt am Anfang schon zu, dass er trotz umfangreicher Studien nichts davon ergründen kann. Er hat letztendlich keine Antworten. Und die Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens sind immer noch relevant und die haben die Menschen schon immer interessiert und beschäftigt. Und wenn es bei euch hier in Refrath anders ist, würde es mich wundern. Lösungen, die funktionieren als Antworten auf diese Fragen, ist das, was wir irgendwie suchen. Im Februar haben wir nach einer gescheiterten Parteien gehabt, die Ansätze gesucht haben, um unsere Stimmen zu werten. Und die haben Lösungen geboten, die alles besser machen wollten. Und dann gab es so Sprüche wie nach der Ampel links oder kein März im Februar. Und diese Sprüche sollten sagen, wie wir wählen sollen. Was ist aber die richtige Wahl? Was hält denn Deutschland im Innersten zusammen? Zwischen Aufrüstung und höheren Rentenniveaus sind wir eigentlich so entzweit wie selten. Für manche ist es super klar, ob es nach links oder nach rechts gehen soll. Ich fühle mich eher so ein bisschen dazwischen hin und her geworfen. Die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Klarheit und nach Frieden ist am Wachsen. Und auch als Gemeinde suchen wir in Karlsruhe jedenfalls immer wieder nach Antworten für diese Fragen. Zu welchen Themen sollen wir uns klar positionieren? Wo ist es vielleicht weiser, im Untergrund zu bleiben? Wir suchen nach Weisheit, wir wollen fair und ehrlich diskutieren und sind eigentlich oft ganz tief in uns drin selbst entzweit. Die Spaltung geht durch uns selbst durch. Durch dich und durch mich. Im Grunde wollen wir nett, freundlich und zuvorkommend sein, oder? Probleme direkt ansprechen, es auf eine gute Art und Weise regeln. Und trotzdem stehen wir uns selbst so oft im Weg. In uns drin tobt ein Kampf. Was ist denn die Basis, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Was ist das Fundament meines Lebens? Und wie erkenne ich, wer ich wirklich bin? Wie erlebe ich diese Erfüllung, nach der ich mich so sehr sehne? Und wie kann meine innere Zerrissenheit Frieden finden? Paulus hat sich eigentlich ganz ähnlich wie der Faust, den ich anfangs zitiert habe, stets bemüht. Und er hoffte dadurch auf Erlösung. Er hat sich abgemüht und hat um die scheinbare Wahrheit gekämpft. Solange, bis er selbst aus der Gefangenschaft, von wo aus er an die Kolosser geschrieben hat, wirklichen Frieden gefunden hat. Seine Antwort, die ist tragfähig und die gilt im Leben und gibt uns Perspektive darüber hinaus. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das ist der Fahrplan für die Predigt. 3 Punkte mit jeweils 3 Unterpunkten, so wie sich das für eine gute Predigt gehört. Mehr als 3 Punkte kann man sich eh nicht merken, aber wenn ihr euch nur einen davon merken könnt, dann ist es vielleicht auch ausreichend. Entdecke dein Fundament, erkenne deine DNA, erlebe deinen Heiland. Gott wird sichtbar oder Gottes Selfie. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist das Bild. Wir Menschen sind in seinem Bild geschaffen. Das griechische Wort Icon drückt aus, dass Jesus nicht nur irgendeine Darstellung, sondern das vollkommene, das treffende Abbild Gottes ist. Er repräsentiert auf perfekte Art und Weise das Wesen, die Natur und die Ewigkeit Gottes. Jesus zeigt uns Gott. Je mehr wir ihn entdecken, umso ähnlicher werden wir ihm. Wir werden immer weiter in sein Bild verwandelt. Ich persönlich bin kein großer Künstler. Musik liegt mir mehr. Und meine 5-jährige Nichte, Entschuldigung, die kann besser malen, als ich es eigentlich je konnte. Trotzdem fasziniert mich gute Kunst. Und ich erinnere mich an ein Bild, das habe ich im Alter von 12 Jahren ungefähr gesehen. Das ist ein Bild des Künstlers Iwasowski, das ist ein russischer Maler. Und das Bild erstreckte sich, wenn ihr hinten die Wand anschaut und ich jetzt hier vorne stehe, ich erinnere mich, dass die Entfernung ähnlich gewesen sein muss, als ich in diesem Museum stand. Es hat mich irgendwie gefesselt. Es war kreativ, es war spannend und das Bild hat eine Geschichte erzählt. Es war ein Bild von Wasser, vom Meer und von einem Schiff, das durch die unterschiedlichen Jahreszeiten auf diesem Meer geschwommen ist. Und was mich so fasziniert hat, ist, ich habe mich in diesem Bild wiedergefunden. Ich war immer so ein bisschen Abenteurer und ich wollte irgendwie Teil dieses Schiffes sein, unterwegs sein auf dem Boot, auf großer Fahrt. Und es haben mich immer mehr Details interessiert. Wo würde ich denn auf diesem Schiff stehen? Wäre ich jetzt eher im Winter oder eher im Frühling oder im Sommer? Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie C.S. Lewis, das in seiner Reise auf der Morgenröte beschreibt. Und tatsächlich ging es mir in der Vorbereitung auf die Predigt so, dass ich immer mehr Details im Bild des Sohnes seiner Liebe entdecken durfte. Und ich hatte so Phasen, in denen ich mich ganz rein vertiefen durfte in das Bild. Und da bin ich sehr dankbar für gewesen. Und das Bild, das hier gezeichnet wird in dem Text, ist das Bild von Jesus als Schöpfer. Das Bild beginnt zumindest damit. Als Erstgeborene aller Schöpfung. Und erstgeboren könnte uns ein bisschen verwirren. Ist Jesus geboren? Im Griechischen steht Prototoktos. Das heißt Erstgeborener. Und da steht nicht Protoktistos, Erstgeschaffener. Also Jesus wurde nicht geschaffen, wie die Zeugen Jehovas das behaupten würden. Jesus wurde geboren. Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Der Sohn wurde uns geschenkt und er wurde als Kind auf dieser Erde sichtbar. Er zeigt uns damit den unsichtbaren Gott. Was bedeutet denn jetzt erstgeboren? Es lässt sich aus Psalm 89, Vers 27 rauslesen. Und die, die gestern bei der Andacht aufgepasst haben, können gleich richtig auf die kommende Frage beantworten. Psalm 89, Vers 27. Im Vers 20 dieses Kapitels wird deutlich, dass David beschrieben ist. Jetzt kommt die Frage, der wievielte Sohn war David? Der achte. Dabei hast du die Andacht gestern gar nicht gehört. Sehr gut. Der achte ist richtig. Und der achte ist nicht der erste, oder? Sondern der achte ist der achte. Und jetzt steht in Vers 27, 28 folgendes. Ich mache ihn, damit ist David gemeint, zum erstgeborenen Sohn, zum König aller Könige der Erde. Und da redet Ethan irgendwie auch in prophetischer Weise. Ethan ist der Autor des Psalms. Und irgendwie geht es da schon um das Bild des unsichtbaren Gottes, der als Erstgeborener aller Schöpfung sichtbar geworden ist. Im nächsten Vers kommt die Begründung für die Rechtmäßigkeit dieses Titels. Also Erstgeborener als Titel. Und jetzt zoomen wir quasi in dieses Bild rein und fokussieren den Ort der Schöpfung. Gott ist kreativ oder Chefdesigner der Galaxien. Denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. In ihm ist alles geschaffen worden. Die Präposition in zeigt eine räumliche Beziehung an, unter anderem. Also der Ort oder der Gegenstand, der in etwas drin ist, muss kleiner sein als das, worin dieser Gegenstand ist. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das geht etwa 2 Minuten. Und mir persönlich hat dieses Video einen kleinen Einblick in unseren Schöpfer gegeben. Es war ein kleiner Einblick in unseren Schöpfer. Also von den größten Galaxien bis zum kleinsten Atom, alles ist durch ihn geschaffen worden Und damit sind wir eigentlich nur im sichtbaren Bereich. Wahrscheinlich gemerkt, dass ich den Unsichtbaren noch gar nicht behandelt habe. Und da kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Die vier Begriffe Throne, Herrschaften, Gewalte und Mächte beschreiben vermutlich hierarchische Verhältnisse in der unsichtbaren Welt. Damit greift Paulus ansatzweise die Probleme der Kolosser auf. Jesus plus. Das ist seine Argumentation. Jesus plus macht keinen Sinn. Paulus sagt im Grunde zu mir: Hey Fritz, schau dir mal die ganze Schöpfung an. Hast du den Donner im Sturm gehört? Kannst du die Sandkörner zählen? Wie lange brauchst du, um von der Erde zum Mond zu kommen? Oder noch weiter, in die Galaxien? Kannst du dich um jedes Tier auf der Erde kümmern? Kannst du Blumen zum Wachsen bringen? Fritz, kannst du die Musik, die du machst, ohne meine Prinzipien von Schall, können die Musik überhaupt erklingen? Ich bin dein Schöpfer. Es gibt nicht mehr als mich. Fritz, gib dich nicht mit Geschaffenem zufrieden. Ich bin dein Schöpfer. Ich habe dich in meinem Bilde geschaffen. Und ich bin alles, was du brauchst. Und Paulus geht in der Beschreibung des Erstgeborenen aller Schöpfung noch einen Schritt weiter. Mindestens noch einen Schritt weiter. Der erste Schritt, alles ist zu ihm hin geschaffen. Jesus ist die Quelle der Schöpfung und er ist auch ihr Ziel. Das Sichtbare und das Unsichtbare, alles ist für ihn zu ihm hingeschaffen. Entdecke deinen Schöpfer, dein Fundament. Wir haben gesehen, dass Gott sichtbar wurde, dass er kreativ ist. Und als nächsten Unterpunkt stellen wir noch fest, Gott gibt Halt. Er ist der Klebstoff. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Mit vor allem ist gemeint, dass Jesus den ersten Platz hat. In meinem Leben ist es oft anders. Und ich stelle immer wieder fest, wie Jesus um den Platz kämpft und wie andere Sachen sich da reindrängen wollen. Eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist Jesus mein erster Gedanke am Morgen? Kennt ihr die Aussage von Hartmut Jäger, dass er jeden Morgen seine müden Glieder aus dem Bett hebt und sagt, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Am Morgen aufstehen oder noch nicht aufstehen, erster Gedanke, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Der erste Gedanke nach der Nacht, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Der erste Gedanke auf dem Weg zur Arbeit, Herr Jesus, ich will heute in erster Linie für dich arbeiten. Bei der Vorbereitung auf die Nacht, Herr Jesus, ich putze mir jetzt meine Zähne, dann dusche ich noch. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich von dir gereinigt wurde. Und irgendwie ist es logisch, dass es nicht immer gelingt, oder? Und jetzt könnten wir uns ein total schlechtes Gewissen machen. Im Grunde geht es darum, dass Jesus mich daran erinnert, dass er keinen Zusatz hat. Er ist kein Zusatz, sondern er verdient den ersten Platz. Und da ist er echt wertvoll. Alles besteht durch ihn. Und mit alles ist alles gemeint. Alles. Ich finde es beeindruckend. Was passiert, wenn das nicht mehr so ist? Wenn Jesus nicht mehr alles zusammenhält? Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, die beschreiben, wie es hier aussehen könnte, wenn Jesus eben nicht mehr dieser Halt ist und nicht mehr der Klebstoff ist. 2. Petrus 3, Vers 11. 2. Petrus 3, Vers 11. Der Himmel wird unter schrecklichem Lärm vergehen und die Elemente werden in Hitze aufgelöst. Matthäus 24, Vers 29. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Erschreckend. Und es wird einen Zeitpunkt geben, an dem der Schöpfer Gott nicht mehr alles zusammenhalten wird. Dass Jesus selbst sich aber bis dahin an seine eigenen Prinzipien hält und sich keinen Vorteil verschafft hat, das wird am Kreuz deutlich. Er hat nämlich sogar den Nägeln, mit denen er am Kreuz festgenagelt wurde, die Möglichkeit gegeben, ihn da zu halten. Selbst die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, wurden von seiner unermesslichen Kraft fest zusammengehalten. Entdecke dein Fundament. Der Schöpfer hält. Erkenne deine DNA. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Die Parallelstelle aus dem Epheserbrief, die legt den Schwerpunkt eher auf den Leib mit seinen Gliedern. Hier haben wir den Fokus auf das Haupt. Anatomisch betrachtet ist das Haupt ein komplexes Steuerzentrum unseres Körpers. Das Haupt dirigiert, gibt Anweisungen, lenkt und sorgt dafür, dass Bewegungen ausgeführt werden. Das Haupt lenkt unser Denken, unser Fühlen und es vereint die Sinne, mit denen wir die Welt erschließen. Das Haupt hält den Körper zusammen, gibt ihm die Richtung vor. Dieses Bild zeigt uns Christus. Er bewahrt uns, er führt uns, er verbindet uns als seine Glieder miteinander. So wie das Haupt den Körper leitet, so gibt Christus uns Orientierung. Er verleiht unserem Glauben Leben und er sorgt dafür, dass wir harmonisch zusammenwachsen. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Er ist der Allererste, der dauerhaft von den Toten auferstanden ist. Er blieb nicht tot. Er lebt heute noch, er ist hier anwesend. Er hat den ersten Platz hier in unserem gemeinsamen Gottesdienst, in unserer Gemeinde. Auf der Homepage der Gemeinde, in die ich gehe, das ist die christliche Gemeinde Karlsruhe, haben wir in einen Text einen Buchtitel eingebaut. Und der Titel heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und unser Haupt in Karlsruhe und hier und auf der ganzen Welt sind nicht die Ältesten. Unser Haupt ist auch nicht der Staat oder das Universum, in dem wir leben. Unser Haupt ist Jesus Christus, der Erstgeborene aus den Toten. Römer 8, 29 weist uns darauf hin, dass er der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein soll. Daraus folgt, dass wir quasi als Zweitgeborene seine DNA in uns tragen. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern und wir sind als Zweitgeborener Träger seiner DNA. Wusstest du, dass du Gottes DNA in dir hast? Es lohnt sich, sich vielleicht ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, denn es ist ein Geheimnis, das Jesus uns durch Paulus zeigt und es kommt in den folgenden Versen im Kolosserbrief, aber wir haben noch 20 Minuten oder 15 Minuten und da kriegen wir das nicht mehr unter. Vers 27 steht, Christus lebt in seinen Nachfolgern. Er ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Sowohl in seiner Schöpfung als auch in seiner Gemeinde hat Jesus in allem den Vorrang. Er beansprucht und besitzt den ersten Platz. Und genau deswegen gefiel es der ganzen Schöpfung, der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. In ihm. Er ist der Wohnort. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz, wie umfassend das ist. Wir hatten einen kleinen Einblick. Aber ich bin damit nicht allein. Seinen Jüngern ging es nicht anders. Die haben da auch nicht so viel von verstanden. In Markus 8 steht, als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie viele Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die 5 Brote für die 5000 austeilte? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 teilte, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er, begreift ihr es immer noch nicht? Geht mir auch so. Eine Sache, die mir aber auffällt, ist, dass Jesus einfach immer größer ist. Und in ihm ist unendlich viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Das zeigt auch, wie so ein Leben mit ihm möglich ist. Die ganze Fülle hat Freude daran, in dem Sohn seiner Liebe zu wohnen. Und es geht noch weiter. Aber bevor es weitergeht, möchte ich meine Leute aus dem Chor einmal vorbitten. Und wir würden gerne diese Größe Gottes besingen. Schon cool, wenn man einen Chor in seine Predigt einbauen darf. Vielen Dank euch. Größer als ich, größer als Stolz, du bist mein Gott, ich ehre dich. Friede, alles ist gut. Vers 20, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Versöhnung mit Gott. Das ist Ziel dieses Christushymnuses. In Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Und durch ihn soll alles mit ihm versöhnt werden. Er ist der Erlöser. Er macht Frieden. Er ist der Retter. Er zahlt das Lösegeld. Er ist der Wiedergutmacher und hat alles dafür gegeben. Auf seinem Kreuz ist sein Blut geflossen. Dort wurde er zum Opfer und hat sein Blut vergossen. Alle diese Bilder, die weisen auf das Kreuz hin und auf den, der am Kreuz hängt. Der Schöpfer musste sterben. Der Erhalter aller Dinge ging in den Tod. Das Bild Gottes verlor seine Farben. Als Auferstandener hat er Frieden gemacht, damit seine Schöpfung wieder Farbe bekommen kann, damit wir als seine Gemeinde wieder seine Herrlichkeit widerspiegeln können. Der Erstgeborene aller Toten machte Frieden zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und der Schöpfung. Die ganze Schöpfung kann zur Ruhe kommen. Wir als Gemeinde Christi können zur Ruhe kommen. Unser Heiland hat alles mit sich selbst versöhnt. Damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Du kannst zur Ruhe kommen. Du kannst in einer kaputten, chaotischen Welt Frieden finden. Denn in den letzten drei Versen, die wir heute behandeln, schwenkt die Kamera von dem Bild des unsichtbaren Gottes zum Beobachter des Bildes. Überschrift für diesen Teil: Erlebe deinen Heiland. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Der Begriff Entfremdung oder Alienation bezeichnet einen individuellen oder gesellschaftlichen Zustand, in dem eine vormals feste, nicht in Frage gestellte Beziehung des Menschen aufgehoben, verkehrt, gestört oder zerstört wird. Dies kann die Beziehung eines Menschen zu sich selbst im Sinne einer Selbstentfremdung, zu seinen Mitmenschen, zur Natur, zu seiner Arbeit oder zu dem Produkt seiner Arbeit entsprechen. Das ist die Erklärung von Wikipedia: Entfremdung, Alienation. Also, es gab einen Zustand der funktionierenden Beziehung, einen Zustand, in dem alles gut war. Gott selbst bezeichnet diesen Zustand sogar als sehr gut. Und dann? Dann gab es eine Trennung zwischen uns Menschen und Gott. Und dieser eine Satz sollte Gott gesagt haben, stellt Gottes Wesen der Wahrheit für die ersten Menschen in Frage. Sollte Gott gesagt haben, der Satz ist heute noch genauso aktuell. Heißt dann zum Beispiel, sollte Gott geschaffen haben? Ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Glaubst du wirklich, dass Gott gut ist? War Jesus wirklich Gott? Lassen wir zu, dass solche Fragen unsere Nähe zum Heiland Gott verringern und Distanz in unsere Beziehung zu Jesus bringen? Adam und Eva haben es zugelassen. Die Folge davon waren böse Werke. Alle Menschen, die nach Adam und Eva geboren wurden, können mit dem Wanderer aus Schuberts Winterreise Folgendes singen: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Welch hoffnungslose Phrase. Es gibt kein Zuhause, kein Ankommen, kein wirkliches Angenommensein. Viele leere Versprechen. In dem genannten Liedtext singt der Wanderer von dem Versprechen der Liebe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Er wiederholt diesen Satz, um die Sehnsucht seines Herzens zu zeigen. Er sucht nach Liebe und endet dann damit, dass die Liebe das Wandern liebt. Sie wandert von einem zu dem anderen. Und Gottes Liebe ist so anders. Er tat, was niemand sonst tun konnte. Seine Liebe bleibt. Sie hat Bestand. Leere Versprechen nach Heimat, Freundschaft und Beziehung haben böse Werke zur Folge. Entfremdung sorgt für Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Lüge, Scham, Wut, Selbstbetrug, Ausweglosigkeit, Depression, Stagnation. Ihr könnt die Liste fortsetzen. Entfremdung sorgt dafür, dass wir das Maximale rausholen wollen und doch nie zufrieden werden. Irgendwie merken wir, dass was mit uns nicht stimmt. Meine kleine Nichte hat vorletztes Jahr, die habe ich vorher schon erwähnt, die besser malen kann als ich, die hat vorletztes Jahr gesagt, da war sie ungefähr 3 Jahre alt, will gar nicht böse sein. Ich will auch nicht böse sein. Und trotzdem bin ich's. Ich war entfremdet von Gott, war sein Feind und wir alle sind böse und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Das ist Paulus' Beschreibung der Situation. Aber er beschreibt die Situation und das ist lebenswichtig und überlebenswichtig. Er beschreibt diese Situation als Vergangenheit. Wir waren Feinde Gottes. Und Gott fand eine Lösung. Aber er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Heilig, tadellos, unsträflich. Er hat uns versöhnt. Er ist dafür gestorben. Sein Leib musste in den Tod gehen, damit das Bild, in dem wir geschaffen wurden, wieder Farbe bekommen kann. Gott gefällt Versöhnung. Das Bild, das Gott von mir hat, ist folgendes. Ich bin heilig vor Gott. Ich bin tadellos vor den anderen und ich bin unsträflich vor Satan. Ich bin versöhnt. Es gibt eine Wende vom Einst zum Jetzt. Euch, die ihr einst entfremdet wart, hat er aber versöhnt, um euch jetzt heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist nicht das Gleiche wie eine moralische Umwandlung. Das ist keine, ich werde ein bisschen besser und mach's besser. Das ist eine radikale Veränderung meines Verhältnisses, unseres Verhältnisses zu Gott. Er hat meinen ganzen Mist auf sich genommen. Er hat sich eins gemacht mit den schlimmsten Dingen meines Lebens. Und das Angebot gilt für jeden. Vielleicht hast du noch nie davon gehört. Vielleicht schon oft. Gott macht dir ein Angebot. Er stellt dir die Frage. Heute, willst du heilig? Willst du tadellos? Willst du unsträflich sein? Was bedeutet das eigentlich? Heilig ist ein göttliches Adjektiv. Es zeigt Gottes Reinheit und deine Gottesfurcht im Einklang. Tadellos bedeutet so viel wie fehlerlos, also quasi perfekt. Und unsträflich bedeutet so viel wie unschuldig. Willst du von Gott so gesehen werden? Was Gott, der Schöpfer, über mich sagt, ist nämlich Realität. Und das ist dem, dem ich glaube. Auch wenn mein Leben manchmal anders spricht. Paulus bittet super eindrücklich in 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Bitte lasst zu, dass Jesus dich mit sich selbst versöhnt. Und falls du jetzt schon mit Gott versöhnt bist, falls das bei dir Realität ist, will ich die Bitte ein klein bisschen anpassen. Ich will zu dir, aber in erster Linie zu mir sagen, lebe Versöhnung mit Gott. Es ist ein kostenloses Angebot, aber es hat eine Bedingung. Und die steht im letzten Vers des Textes. den ich überschrieben habe mit Perspektive. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Die Bedingung ist es sofern. Also sofern ihr im Glauben gegründet seid und fest bleibt. Und es geht nicht um irgendeinen Glauben, es geht um den Glauben an das Evangelium. Glauben an das Bild des unsichtbaren Gottes. Glauben daran, dass er den ersten Platz verdient, weil er Versöhnung ermöglicht und Frieden schaffen kann. Ich persönlich glaube daran, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie das Medium ist, durch das Gott zu mir redet. Ich glaube, dass Jesus alles ist, was ich brauche. Ich glaube, dass ich durch ihn den Vater sehen kann und dass er und der Vater eins sind. Ich glaube, dass Jesus der Weg ist. Und weil er in mir lebt, habe ich Leben im Überfluss. Weil er der Weg ist, habe ich Orientierung. Ich glaube, dass er die Wahrheit ist, dass das der Wahrheit entspricht. Und ich persönlich kann mir eine Schöpfung in 7 Tagen überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass Gott das problemlos machen kann. Ich glaube, dass in Jesus die Fülle wohnt, die ganze Fülle der Gottheit, was auch immer das bedeutet. Jedenfalls verstehe ich, dass er genug ist, dass in ihm Überfluss ist. Und es begeistert mich. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Ich lasse mich nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen. Das, was Jesus getan hat, es reicht. Er reicht. Er füllt Leben, damit ich erfüllt leben kann. Jederzeit. Ich habe die Hoffnung auf eine Ewigkeit bei und mit ihm. Er trägt mich durch. Daran halte ich fest. Er ist das schönste und wertvollste Bild aller Zeiten. Vielleicht haben einige von euch am Anfang des Jahres die Nachrichten über die Renovierung des Louvres gelesen. Gibt es jemand, der das mitbekommen hat? Sehr gut. Clever. Hast du mitbekommen, dass die Mona Lisa dann einen eigenen Raum bekommen sollte? Also Mona Lisa soll einen eigenen Raum erhalten und damit man dieses Meisterwerk sehen kann, muss man extra zahlen. Wisst ihr was? Bei Jesus ist es genau andersrum. Nicht du musst zahlen, er hat für dich gezahlt, damit du ihn sehen kannst. Heute hast du davon gehört, dass das Evangelium Gottes sichtbar wurde und es steht ganz klar drin, es wird unterm ganzen Himmel gepredigt. Jeder Mensch hört davon, ob durch Schöpfung, durch Gemeinde oder durch dich, sofern du wie Paulus zu dessen Diener wirst. Merkt ihr, wie unfassbar dankbar Paulus ist, dass er ein Diener Christi sein darf? Er schreibt den Brief zwar aus der Gefangenschaft, aber er erlebt seinen Heiland, den er liebt und dessen Diener er super gerne und freiwillig geworden ist. Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass du nie wieder Probleme haben wirst. Aber es bedeutet, dass der Glaube an Jesus trägt. Bedeutet, dass Jesus alles dran setzt, um seine strahlende Schönheit sichtbar zu machen. Er ist derjenige, der heute ganz aktiv die Welt im Innersten zusammenhält. Entdecke dein Fundament, erkenne deine DNA und erlebe deinen Heiland. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes und sein Name ist Jesus.